Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, zur 105. Folge Mr. Futsal, der Podcast. Heute wieder 2x20 netto und hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
Ja, hallo Daniel, hallo alle zusammen. Ich wünsche euch eine wundervolle gute Zeit. Ja, es freut mich mal wieder hier wöchentlich mit dir zu quatschen. Ich bin auch heute ganz gespannt, was wir heute platzieren können, was wir heute besprechen.
Ja, News. Die neueste News, wir lassen jetzt auch einen Timer für dich mitlaufen, dass du ihn siehst, damit wir die Zeit mal stoppen können. Und ich werde ja demnächst mal die Auswertung machen, Sebastian, du stehst ja auf Statistiken mit Medienpräsenz, unsere Sprachzeiten mal zu ermitteln. Ja. Und dann bin ich mal gespannt,
wir sind ja beide aus der Wissenschaft entspringend und das ist interessant, dass man hier so diesen tatsächlich auch in den Anteilen der in dem Gesprächsanteil halt auch tatsächlich diese typische naturwissenschaftliche und vielleicht auch geisteswissenschaftliche Gesprächsinhaltsstruktur hat, ne? Also ich bin sehr beschreibend, auch wiederholend hier und da, ne? Ist auch ein bisschen noch so ein bisschen dummerweise auch so mal so ein bisschen Lehrertyp, ja, ohne dass ich das mit Absicht mache. Und du bist halt knackig in gewisser Art und Weise. Dafür, ja, du vergisst nichts in der Breite und ich verliere mich dann auch manchmal.
Eigentlich ergänzen wir uns ja gut.
Das ist es doch. Hast du recht. Ist doch wunderbar. So.
So, dann lass mal die News starten. Ich versuche mich mal zu orientieren. Pass auf, ich fange an, erste News. Weil die ersten News sind kurz, es sind eigentlich nicht News. Die Futsal-Liga Hessen ist immer noch nicht online. Traurig. Bitte, wann kommt da was? Wir warten immer noch auf 8 Teams. Ja, vielleicht, bitte meldet euch. Bitte, liebe Hessenliga, bitte meldet euch. Ja, Darmstadt 98, ja. Futsal oder Latinos.
Vielleicht können wir RTL dahin checken. Mit hier, bitte melde dich oder so.
Amerika Latina, ewig dabei. 2002, glaube ich.
Ich lasse das kommentarlos. Solange die Hessenliga nicht am Start ist, kommentiere ich das nicht.
Ich gucke lieber nochmal parallel. So, du, was sind deine News?
Also ich habe mich ja am Wochenende nicht nur auf die Bundesliga gefreut, ich habe mich auch auf die Regionalliga gefreut. Mhm. So, aber bevor ich dazu News gebe, es kam die Nominierung der deutschen Nationalmannschaft jetzt.
Ja.
Wie findest du die Nominierung?
Ja, ist immer schwierig, denn wir haben ja ein Problem, was wir auch schon mal besprochen haben, dass wir im Gegensatz zum Fußball heißt eine Nicht-Nominierung im Futsal nicht, dass der Spieler nicht nominiert wurde. Denn viele Spieler haben einfach keine Freigabe vom Arbeitgeber, haben keine Resturlaubstage, gerade zum Ende des Jahres hin. Also, man muss es unter dem Aspekt sehen, wir wissen nicht, wer alles noch angefragt wurde, aber nicht kann. Das ist echt ein Problem. Ich würde es mir auch wünschen, eigentlich, ganz ehrlich, wenn auf die Liste so komplett wäre, dass dort auch aufgeführt wird, wer angefragt wurde, damit diese Missverständnisse nicht entstehen wie im Fußball. Da ist das ja halt anders, ne? Da gibt es das ja nicht, das sind ja Profis. Also man hat immer Zeit, man wird ja abgestellt. So, und unter dem Aspekt, das ist erstmal zum Relativieren der Aussagen. Aber dann ist man natürlich erstmal verwundert oder überrascht, dass man zwei Spieler von 1894 jetzt schon direkt in der Regionalliga Nordost sieht, nämlich bei Liria, und das ist Pavlos Wiegels und Fabian Schulz. Und zwar ist das der Berliner Fußballverband, der Grüße an Marlon Wendt, der hat mir das nochmal erklärt, warum das möglich ist. Im Berliner Fußballverband ist es möglich, bei Teamauflösungen direkt zu wechseln. Deshalb sind die beiden Spieler
jetzt schon. Waren doch bei der Nationalmannschaft jetzt gerade. Also Wiegels ist bei der Nationalmannschaft auf jeden Fall im Kader.
Genau.
Okay. Steht dort aber noch unter 1894. Schulz auch, ich sehe es auch gerade. Auch noch 1894. Mhm. Spielen aber mittlerweile schon. Deswegen, das wäre meine News, eine der News übrigens aus den Regionalligen, die du mir jetzt vorweggenommen hast.
Ah.
Spielen aber schon bei Lyria. Mhm. Ne? Ja, also ist auch interessant, wie schnell das alles geht in Berlin.
Ja. Boah. Ja. Ansonsten fällt natürlich auf, noch drei weitere Regionalliga oder zwei Regionalligaspieler. Einmal Hiyosawa von Futsal Panthers Köln und, helfen mit dem Namen, Lorov von Deisenhofen, ja. Torwart. Und der dritte Spieler von 1894 wird sich voraussichtlich auch in der Regionalliga wiederfinden. Sag mal nochmal den Namen, du hast gerade die Liste vor dir.
Ja, Malik Hacjavic.
Genau, auch ein junger Typ.
Sorry, ja. Malik. Ist eigentlich ein guter Spieler, also der gefiel mir immer. Ja, mal schauen, wo der jetzt landet. Vielleicht haben wir das nicht mitbekommen. Vielleicht spielt er auch schon in der Regionalliga. Aber gehen wir mal davon aus, dass er auch in der Regionalliga landen wird erstmal. Mhm. Ne?
Das heißt, wir haben da fünf Regionalligaspieler in der Nationalmannschaft. Und da ist es echt fraglich, ist das ein gutes Signal auch an die Spieler? Wir wollen, dass sich die Spieler ja in die Bundesliga selektieren. Wenn die Spieler wissen, ja gut, auch eigentlich werde ich doch hier auch in der Regionalliga gesichtet und kann weiterspielen. Ist das das, was wir wollen? Was der Verband möchte? Was die Vereine wollen?
Ja, eine Nationalmannschaft ist leistungsorientiert, ne? Und jetzt haben wir hier natürlich, ja, wir können noch ein Auge zudrücken in gewisser Art und Weise, aber man muss sagen, Mannschaften wie Mainz, die haben auch ein, zwei gute Kicker, die finden sich hier nicht in diesem, und ich will ja nichts Falsches sagen, aber das ist ein Freundschaftskick. Ne? Da kannst du halt jetzt neue Spieler einbinden, auch mal reinschauen, ob Bundesligaspieler sich hier schlussendlich auch etablieren können in gewissem Grade. Und das wird nicht gemacht. Und stattdessen sehen wir Spieler von aufgelösten Teams, die jetzt in der Regionalliga spielen. Natürlich mit Hiyosawa von den Futsal Panthers Köln, auch ein schon durchaus ein gestandener Spieler. Und hier muss man auch sagen, da muss ich auch mal Credits geben, das finde ich super, dass der noch in Köln spielt. Und hat sicherlich auch noch das Zeug, halt Nationalmannschaft zu spielen. Aber wenn wir mittel- und langfristig denken, dann wird sich das Bundesliga-Niveau abheben von dem Regionalliga-Niveau, auch das Wettkampfniveau, das musst du mit in die Nationalmannschaft bringen, das Wettkampfniveau. Und deswegen sage ich, ein Auge jetzt zudrücken, aber absehbarer Zeit muss sich da eigentlich ein ganz großer Teil, und damit meine ich nicht, dass man noch fünf Spiele aus der Regionalliga hat, sondern der ja, wirklich massiver Teil, also vielleicht im besten Fall alle aus der Bundesliga rekrutieren. Ne? Und deswegen sehe ich das auch ein bisschen, weil ich analysiere ja auch ein paar Spiele gerne mit dir hier und sehe auch ein paar Spiele in voller Spiellänge. Und da sind Mannschaften, ich sage Mainz, vielleicht auch sogar mal Penzberg, da sind ein paar gute Individualisten dabei, die aber jede Woche bzw. jeden Spieltag Bundesliga-Niveau spielen. Die spielen gegen Hohenstein, gegen Weidemdorf, gegen Bielefeld, gegeneinander. Die spielen halt nicht gegen, weiß ich nicht was, was da, Halle, Kimmel Halle oder sowas. Sorry, das ist nicht degradierend,
ja.
Aber ist einfach nicht das Niveau, was wir vielleicht dann erwarten für die Nationalmannschaft Woche für Woche.
Bin ich ganz bei dir. Gerade das Signal, dass niemand von Wacker, Penzberg und Mainz dabei ist. Fortuna fehlt Sepp und Thiemann natürlich verletzt. Schnitzeling ist eben auch so ein Spieler zeitmäßig. Ja, ist schwierig. Mhm. Aber das ist ein bisschen auffällig, das kann irgendwie nicht sein, das sollte versucht werden, ausgeglichen zu werden, wie du schon sagst, wenigstens in der Hälfte des nächsten Jahres, weil sonst geht man echt in die Argumentation, haben wir jetzt eine Bundesliga oder haben wir keine? So, was ist das jetzt? Oder haben wir eine Premium-Liga oder ist es einfach eine bessere Regionalliga? Das ist ja das Signal, was man daraus entnehmen kann jetzt aktuell.
Ja, aber hier geht es halt um die Nationalmannschaft, hier geht es um Leistungsentwicklung. Und die Nationalmannschaft soll sich entwickeln. Wir haben Ziele, EM, WM etc. Also da will man rankommen. Da muss man jetzt die Schritte wagen, bei solchen Freundschaftsturnieren neue Spieler zu etablieren oder einfach zuzulassen, um dann am Ende den Schub aus der Bundesliga in die Nationalmannschaft zu bringen. Den Entwicklungsschub. Und den musst du parallel machen. Da kannst du jetzt nicht warten. Ja, und dann holst du dir ein paar Mainzer Spieler. Die musst du parallel fördern. Und das ist dann wie so eine Wechselwirkung, die Entwicklung. Und deswegen ist das natürlich durchaus kritisch zu betrachten. Aber ich denke und ich hoffe, dass das sich in nächster Zeit dann im Laufe der Saison
ändert. Müssen ja auch junge Spieler dazukommen. Ich finde auch, es gibt noch Zeit für die Veränderung. sollte kritisch diskutiert werden. Am Niederrhein versucht man übrigens eine FVN-U19-Stützpunkt aufzumachen. Das finde ich auch irgendwie ganz spannend, eigentlich ganz gut, aber wieder sehr Problem. Die jungen Spieler können im Kamm-Liga-System spielen. Es gibt schon den DFB-U19-Stützpunkt. Wer soll also in dem FVN-U19-Stützpunkt machen? Manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so aktionismusloser, unstrukturierter Aktionismus ist, immer diese Konzepte aus dem Fußball einfach blind zu übernehmen. Ja, was wollen wir mit der Jugend machen? U19-Stützpunkte läuft im Fußball. Ja, ist zwei Welten. Ja. Und ja, gut, bin gespannt, was da raus wird.
Haben wir letzte Woche schon besprochen. Wenn du Fußball denkst, denkst du halt Kopfball. So ist das.
Richtig.
Ja, so, ja. Da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen anders denken. Ja, aber gut, U19, sehen wir es mal als positives Zeichen an. Ist ja auch gut. Und wie wir gesehen haben, manchmal kommt erst das Dach und dann kommt das Haus. Also von daher hoffen wir, dass sich daraus vielleicht auch ein Liga-Motiv ergibt. Wer weiß. Ne? Aber das mal dazu. Ich denke, wir könnten schon, hast du noch weitere News?
Ich würde auch zur Regionalliga West am besten direkt starten, habe ich hier gerade offen.
Okay. Oh, hast du auch schon offen. Ja, dann erzähl du doch mal, was du da siehst gerade.
Ja, ich sehe natürlich meine alten Homies vom PCF Mülheim grandios unerwartet, vielleicht von außen auch so weit oben in der Tabelle, nämlich Platz 2, unter dem Vorwand, Cheruska Detmold hat ein Spiel weniger und man hat eben auch noch nicht gegen Cheruska Detmold, Minden und Köln gespielt, Mülheim, das kommt natürlich auch hinzu, aber hey, gegen UFC Münster 7-3 zu gewinnen, das, ich finde, die stehen da richtig, die haben wirklich gut, auch gegen Wuppertal SV der Sieg. Hier sind die nächsten top, also absolut verdient auf zweiten. Freut mich. Ja? Und die 7-3 ist jetzt auch echt weit weg. Die Panthers auch wieder total überzeugend. 8-2 gegen Holzpfosten Schwerte. Die hatten ja eine kleine Aktion da gestartet mit Holzpfosten mit Suppe und so. Fand ich auch ganz nett. Opa kocht Suppe. Weiterhin sympathisch, finde ich klasse. Ja, leider da verloren.
Sympathischer Verein, leistungsspezifisch mit einem Punkt aus 4 Spielen in der Regionalliga West, die Holzpfosten.
Ja,
du hast recht, Mülheim. Ja, überraschend, weiß ich nicht. Münster hat sich ja letztes Jahr noch so ein bisschen unter die Bundesliga interessierten Vereine gesehen oder waren interessiert. Und ja, man sieht jetzt hier so vielleicht leistungsspezifisch, wird es wohl, also reicht es nicht. Ja, Mülheim freut mich auch, weil ich finde die Jungs aus Mülheim immer sympathisch. Die haben eine gute Einschätzung von sich und der Welt des Futsals. Mag ich eigentlich auch sehr. Ja, und das freut mich, dass sie jetzt auf Platz 2 stehen. Aber und jetzt können wir schon einen Ausblick geben in der Regionalliga. Wir sollten alle mal am nächsten Samstag in die Regionalliga gucken. Am 30.10. gibt es nämlich dort das Topspiel. Ja. Futsal Panthers Köln gegen Cheruska Detmold. 19 Uhr in Köln. Und ich glaube, dort könnte sich abzeichnen, wer sich als Bundesligist aus dem Westen anbieten möchte. Mhm. Ich glaube, das könnte sehr interessant sein. Vielleicht können wir die Kölner animieren, vielleicht sogar zu streamen. Das gab es ja letztes Jahr schon gegen Düsseldorf. Da war ja auch mal ein Stream in Köln, das weiß ich noch. Ich würde mir den Stream anschauen, weil es ist ja keine Bundesliga am Wochenende. Also von daher, ja. Köln gegen Detmold. Es gibt ein Futsal-Vakuum am Samstag. Streamen. So, ich hoffe, das wurde gehört. Ich würde es mir reinziehen und ich glaube, Futsal Deutschland.
Aber wann ist das Länderspiel? Wann ist denn das Länderspiel?
Ach so, es gibt ja noch Länderspiele.
Aber da sieht man das Problem. Genau das ist das Problem. Ja, ich finde, das sind zu viele Länderspiele. Wir sind gar nicht mehr drin. Und schon wieder. Und dann kommt noch was. Ich weiß auch nicht, ob wir alle diese ganzen Spiele brauchen, ganz ehrlich. Aber guckt euch Köln gegen Cheruska an.
So, Finde ich jetzt, also natürlich Deutschland gegen was auch immer da spielt, aber Freundschaftskicks, hier geht es um was, hier werden wir Leidenschaft sehen, hier sehen wir Hingabe in einer Hinsicht, dass es da wirklich um Fight geht, das ist ein Topspiel und da ist mir ein Regionalliga-Topspiel tatsächlich hier und da lieber, weil du da einfach mehr echte Emotionen kriegst als in so einem, ja, vielleicht Nervositätsspiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft, die dann auch, ja, freundschaftsmäßig unterwegs ist. Auch toll für Publicity und so weiter, aber das Spiel würde ich gern sehen, Köln gegen Detmold, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Vielleicht fahre ich hin, mal gucken. Vielleicht kriege ich die Zeit. Mal. Ich komme ja hier aus dem Westen, aus der Ecke. 2 Stunden Autofahrt ist ja nix. Ne? Ja, schauen wir mal. Ja, sehr cool. Also im Westen läuft's. Dann würde ich jetzt mit dir rübergehen in den Nordosten. Und zwar in die Nordgruppe. In der Nordgruppe des Nordostens. Und da hatten wir auch ein Topspiel.
Ja.
Und zwar Beach United gegen, oder Liria gegen Beach United. Na? Das stand am Sonntag an. Davor gab es auch ein paar Spiele. Kann man so ein bisschen nebensächlich behandeln, weil Liria hier jetzt auch auffälligerweise natürlich mit entsprechenden Bundesligaspielern oder ehemaligen Bundesligaspielen antrat. Pavlos Wiegels im Tor. Übrigens Sergi Charovara, auch übrigens ehemaliger Spieler von 1894, auch im Kader. Und dann haben wir hier noch Fabian Schulz, hast du auch schon genannt. Exxon Recipi, auch ehemaliger Spieler von 1894. Also wir haben hier gerade 1894 bei Liria im Team, was ich sehr interessant finde. Und jetzt sehen wir auf einmal, die verlieren. Die verlieren gegen Beach United. Also das hat sich noch nicht gelohnt, dieser Wechsel. Noch nicht. Ja, 4-2 gewinnt Beach United. Was sagst du dazu?
Ist spannend, wie sich das entwickelt. Wir alle wissen, im Teamsport ist es eben so, der Sieg ist nicht das Ergebnis, ist nicht die Summe der einzelnen Spieler, sondern es ist halt ein Multiplikat zwischen den Spielern. Und wenn du eben 2, 3 Spieler hast, die dann querschlagen, ja auch gerade emotional, da kommen jetzt auf einmal 4 Spieler in den Kader. Das heißt, 4 Spieler werden ja mindestens in den 2. oder 3. Block versetzt. Jeder rückt runter. Das schafft eventuell Unzufriedenheit, aber auch Abstimmungskoordinationsprobleme in so kurzer Zeit ins Team zu finden. Jeder will sich jetzt ins Team spielen. Das ist ja auch mal so ein bisschen das Problem von Konkurrenzkampf. Egoismus zu induzieren anstatt Teamgeist. Vielleicht ist es das Problem, weil aufgrund der Namen hätte man jetzt natürlich vielleicht mehr erhofft, erwartet. Und spricht erstmal für Beach United, die man ja in Futsal-Deutschland noch nicht so auf der Bühne gesehen hat, auf der schon Liria über Jahre hinweg war, durch die deutschen Meisterschaften. Also ich würde es auch gut finden, wie Penzberg jetzt am Ende ja auch recht fruchtbar ist und auch mal was Neues ist, wenn Beach United das da oben mal reißt einfach.
Aber Beach United hat schon einen klasse Spieler. Die haben auch ehemalige Liria-Spieler, Sunny Sage zum Beispiel, glaube ich.
Starker Spieler, ja.
Richtig krasser Spieler. Also, was heißt krass? Wenn der sich vielleicht mehr auf Futsal oder auch gefördert worden wäre oder vielleicht auch gewisse Mentalität mitbringen würde, die vielleicht professioneller, was auch immer, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal, ob der da spielt oder da spielt. Ich würde mir ein Spiel anschauen mit ihm, weil er einfach auch geile Sachen auf den Platz bringt. Ne? Also, so einen würde ich auch gerne in der Bundesliga sehen, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, bei Sejdic, wie auch immer im Ausspruch, gibt es auch eine richtig verrückte Geschichte. Und zwar ist das, glaube ich, Sejdic, der für Liria Fußball spielt. Der spielt für Liria Fußball und schießt aber die entscheidenden Tore für Beach United gegen Liria. Also, wenn da muss ich auch sagen, wir haben uns ja eigentlich immer auch hier im Podcast dazu ausgesprochen, Futsalverbote einfach generell abzulehnen oder kritisch zu sehen. Aber ich muss sagen, wenn jetzt der Verein sagen würde, Liria, also wir haben hier ein Futsalteam, wenn du Futsal spielst und wir bezahlen dich für Fußball, du kannst Futsal spielen, aber wir haben hier ein Team, dann spielst du für uns. Das kann ich verstehen. Also das könnte ich wirklich auch sagen, okay, also das würde ich auch so machen. Also das würde es bei mir nicht geben, dass ich den Spieler bezahle und der Spieler gegen mein Futsal-Team dann Tore schießt. Ja, ich muss mal gucken, ob das Sejdic ist. Nicht, dass ich was falsch erzähle, ich meine, aber
vielleicht verwechseln wir das aber.
Ne, ist Sejdic, genau, beim FC Liria. Ja, siehst du. Jedenfalls hier noch verzeichnet, Bezirksliga.
Wir wissen ja auch nicht, in welchem Verhältnis die beiden Clubs oder die Teams zueinander stehen. Vielleicht ist das ja sogar ein Verein, was auch immer, ich weiß es gar nicht. Also wir wissen nicht, in welchem Verhältnis die stehen. Die werden das schon unter sich ausmachen, ob das dann alles so ist, wie nach deiner Vorstellung. Ja, lass sie das mal machen. Der schießt auf jeden Fall Liria zur Niederlage und Beach United zum Sieg. Und die Bundesligaspieler von Liria, die ehemaligen Bundesligaspieler, haben es hier also nicht geschafft, sich an die Tabellenspitze der Nordost-Nord-Gruppe zu setzen. Während im Süden sehr überschaubar, mittlerweile nur noch eine Dreierliga, auch offiziell tatsächlich, kannst du dir angucken, nur 3 Mannschaften aufgeführt. Und das finde ich schon ein bisschen, weiß ich nicht. Also, und dann gewinnt da Borea Dresden 18-1 gegen den Tabellendritten von 3. Es ist schon eine gewisse Spanne an.
Ja,
das ist ein bisschen, also ich weiß nicht. Also über die Liga, ich weiß nicht, da haben wir jede Woche Bauchschmerzen, also das heißt Bauchschmerzen nicht, aber es ist einfach, da guckt man drauf.
Schade, ist einfach schade, wenn man das zusammenfassen kann, dass er nicht mehr geht. Ja, so 17 Minuten, haben wir noch 3. Lass ja, mal dann Süd.
In den Norden gehen, wa?
Ah, du in den Norden schnell. Gut,
gehen wir Noten. Und du kannst schon den Süden öffnen, dann mach ich den Norden schnell.
Ich habe so, auch gerade geguckt. Ja, mach mal.
Im Norden, wer marschiert? PTSK Futsal marschiert. 5 Spiele, 5 Siege. Woltmershausen hat auch 4 Spiele, 12 Punkte. Also von daher, es bahnt sich ein Zweikampf an vorne. Woltmershausen ist jetzt für mich jetzt aus meiner Kenntnis gar nicht so bekannt, scheinen aber dort auch Punkte und auch gute Torverhältnisstruktur zu haben. Also Kiel-Woltmershausen im Norden gerade ordentlich unterwegs, sollten wir weiter beobachten. Und Kiel, Grüße an Paul, Paul Musiol und alle, die da am Futsal werkeln sind. Mal schauen, vielleicht schaffen sie es dieses Jahr in die Bundesliga-Relegation. Kiel würde auf der Landkarte sicherlich noch gut tun, ne? Wenn man aus Penzberg nach Kiel muss zum Beispiel. Da wird auch mal wieder geflogen, wie der MCH dieses Wochenende.
Kommen wir gleich drauf. Fällt dir auch auf, die letzten Plätze sind irgendwie alle schon belegt. Also ob es im Westen Bonner SC ist oder hier mit Rinteln. Also die Absteiger stehen irgendwie schon klar fest und auch im Süden mit Karlsruher SC scheint sich das auch schon relativ stark anzubahnen. Aber hier gibt es auch noch Gehörlosen, den GSV Karlsruhe, der noch hinter Karlsruhe steht, aber also ist irgendwie auch doch schon sehr deutlich, interessant auf jeden Fall.
Ja, im Süden können wir gleich rübergehen direkt, also Regensburg dort unterwegs, 5 Spiele, 5 Siege, jetzt den Karlsruhe SC.
17-0, da wurde nichts abgefackelt. Ganz interessant war das Spiel Neuried gegen Beton Boys, eben in München, keine Anreisewege und wieder ist Beton Boys mit └                                                                                                                                                                            Da holt er einen Punkt und Allgäu gewinnt gegen Neuenheim, hat sie auch ein paar Punkte. Also ich finde die Liga recht spannend, also die ist eine richtig schön ausgeglichene Liga, bis auf Jahn Regensburg. Die ziehen echt vorne weg und dahinter sind die Abstände recht eng. Es sieht gut aus. Also so weit weg ist der letzte Platz gar nicht, was ich gerade erzählt habe. Also das ist nicht vergleichbar mit den anderen Ligen. Es sind nur bei Karlsruhe immer den hohen Ergebnissen aufgefallen. Jetzt haben wir auch schon minus 44 Tore. Boah. Gegen wen hat denn Karlsruhe gewonnen? Ich muss hier mal gucken.
Doch, das war letzte Woche, da haben wir drüber gesprochen. Erster Sieg des Karlsruher SC ist Futsal. Ne? Ja, ja. Aber man muss sagen, wenn man sich die Regionalligen angucken, vielleicht können wir das damit jetzt unsere News gleich abschließen. Aber wenn wir es so betrachten, im Westen und im Süden haben wir noch am meisten Leistungshomogenität, also am wenigsten Leistungsunterschiede. Allerdings es kristallisieren sich hier Top-Teams raus, im Westen die Kölner und im Süden die Regensburger, die Punkte verlustfrei sind. Deswegen, im Westen steht jetzt, wie gesagt, für alle Regionalliga-Interessierten und Futsal-Liebhaber in Deutschland, in Köln steht das Topspiel gegen Detmold an. Dort wird es vielleicht erste Tendenzen geben, wer das am Ende macht, das Rennen. Ja, und im Süden, was steht da? Ich muss jetzt gerade mal rüberscrollen und dann können wir es hier. Ja, da wird es erstmal noch kein riesiges Topspiel geben. Ja, Regensburg marschiert. Schauen wir mal, was das so ergibt in den nächsten Wochen und Monaten.
Bleibt spannend. So.
Spannend.
Ich habe übrigens verloren. Ich habe auch gespielt. Wieder dritte Mannschaft, wenn Sie es nicht wussten. Ich bin ja wieder im Spielbetrieb. Dritte Mannschaft.
Die ganz
wichtigen News. Ja, aber ich finde das wieder super. Ja, das muss auch mal gesagt werden. Leider verloren. Es macht einfach Spaß. Leider mussten wir den Gegner, das war auch ein bisschen skurril. Wir mussten echt den Gegner warten lassen, weil bei uns kurzfristig der Trainer ausgefallen ist. Dann sieht man wieder die Probleme, ja, in der Liga. Und ich wusste ganz 2 Stunden vom Spiel eigentlich direkt groß holen, aber dann sind wir nicht ins Castello gekommen, weil die Schlüsseltransponder falsch eingestellt waren. Und dann haben die Jungs echt gut gewartet von Union Hamburg auf uns, 45 Minuten, wir haben es gerade so geschafft, ich noch aufgewärmt, ich habe mich im Tor getaped. Ich habe mich die ersten 5 Minuten im Spiel, stand ich im Tor, habe immer, okay, Ball ist vorne, schnell noch den nächsten Finger tapen. Ja, war ganz lustig. Haben auch Gas gegeben, mehr Chancen gehabt. Naja, am Ende 2-1 verloren. Aber es macht einfach Spaß, diesen Sport wieder zu spielen. Es bleibt dabei. Ob unten, oben, ganz egal. Es macht einfach Bock, wieder regelmäßig zu zocken.
Du musst bitte auch mitteilen, wann du dein nächstes Spiel machst. Vielleicht kommen auch dann unsere Zuhörer mal vorbei und unterstützen dich im Tor. Fände ich cool. Okay. So ein Daniel Weimer Fanclub. Oder ja, Mr. Futsal Fanclub bei deinen Spielen, der dritten Mannschaft in der Landesliga F Niederrhein wahrscheinlich.
Richtig,
ne?
Genau. Ja, richtig. Ja, super. Ich mache ein bisschen Werbung.
Apropos Wettbewerb und Tipps und so weiter. Ne? Wir hatten ja auch die Bundesliga getippt. Ne? Haben wir auch.
Wir haben müssen wir, wenn wir schon zur Bundesliga kommen, müssen wir die Halbzeit starten, oder?
Ja, starte,
komm. Okay, komm. Halbzeit starten.
Ja.
Ja, läuft hier. Und da wir ja auch. Oh, ich hab's laut wieder gemacht. Es gab aber die Kritik, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Und da wir ja zur Bundesliga kommen, darf ja eins nicht fehlen.
Bundesliga, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
So, dann kommen wir zu unserer Bundesliga. So, jetzt kannst du starten mit deinem Bundesliga. Ja,
Sorgenkinder der Bundesliga, kommen wir heute vielleicht auch drauf. Denn das erste Spiel, ne, da haben wir, ich kann ja auch mal unsere Tipps vorher auch geben, ja, dann kann man das auch mal direkt verbinden. Also Hohenstein gegen Wacker Eagles. Ja, da haben wir ein Sorgenkind.
Warte mal Gott, merkt ihr den Spruch? Ich habe noch hier drei Stichpunkte, sehe ich gerade. Allgemeine Stichpunkte zum Spieltag. Vor allen Dingen betreffend den Stream. Da habe ich drei Sachen. Erstens, da würde ich jetzt gerne irgendwie Feedback einmal von dir, aber auch von den Zuhörern. Ich habe totale Probleme, den Stream
auf den... Weil schon, dass das meine Halbzeit ist hier gerade, oder?
Ach so, ja.
Nein, mach mal, komm. Ich
greife dich auch noch rein. Erstmal, Stream über TV ist eigentlich nicht möglich, den zu schauen. Das hat mich richtig genervt. Ich habe schon den TV mit Android und echt unmöglich abzuspielen. Das hat mich echt genervt. Es geht eben nur auf dem Computer am besten, auch aus dem Handy. Musste ich dann die Einstellungen ändern als Desktop-Ansicht. Also dieses DFB-TV, die Seite ist eigentlich, die Usability müsste mal überarbeitet werden. Ja. Dann fand ich generell wenig Paraden, fällt mir immer wieder auf. Wir sehen fast keine Paraden von Torhütern. Vielleicht auch nochmal an die Streamer. Ein 1:1 gegen den Torwart sieht vielleicht unspektakulär aus, wenn der Torwart den hält, weil er den Körper nicht wegdreht. Das ist ja die hohe Kunst. Ja, das sind super geile Szenen. Ich weiß ja vom Livestream mit Aksentevic, AK47. Er mag übrigens den Namen. Ja.
Den haben wir hier, den hast du geprägt. Ja, wir prägen ihn jetzt gemeinsam weiter.
Mega.
AK47. Warum? Weil er so rattenscharfe Abwürfe hat.
Genau.
Also rattenscharf. Ja, auch irgendwie sexy, solche guten Futsal-Abwürfe zu sehen. Ne?
Ja,
das ist attraktiv. Dieser Futsal ist attraktiv, deswegen rattenscharf. Und wenn du das als Kameramann verfolgen kannst, dann hast du dich bewährt. Aber so sehen wir teilweise Dinge. Der Ball wird abgeworfen oder der Ball wird mal lang gespielt und die Kamera geht nicht hinterher. Also ich kann das ja bestätigen. Ich grätsch mal gerade rein, weil ich habe mir ein paar Spiele auch wieder in ganzer Länge ansehen dürfen. Hier und da mache ich es ja eh. Aber jetzt zum Beispiel auch das Spiel Penzberg gegen Sennestadt. Und auch da wieder 4-5 Mal im gesamten Spiel. Der Kameramann kommt nicht hinterher. Vielleicht ist da gerade eine Wurst oder so. Ich weiß es nicht. Aber das ist, also wenn ich das zu Analysezwecken kriegen würde und mir fehlt dann vielleicht da diese Situation und wenn es so 4-5 Mal ist, dann muss ich mir echt überlegen, was da wirklich ich bezahle, um professionelles Werk zu kriegen. Und professionell heißt, ich sehe das Spielgeschehen. Und,
ich habe mir damals immer zu Analysezwecken extra eine GoPro mit Weitwinkel gekauft, damit ich für die Analyse das ganze Feld immer sehe. Damit da kein Schwenk drin ist, damit man wirklich auch sieht, wer steht wo, dann sind die Details manchmal gar nicht so wichtig, ob man jetzt genau sieht, was an der Ecke passiert, aber dass man das ganze Spielfeld sieht, also das ist dann wirklich, ist gewöhnungsbedürftig. Dann habe ich noch, egal wer du bist, was sagt dir das?
Egal wer du bist? Ja, ich weiß schon, erzähl.
Das ist dieser Werbespot, der vor den Highlight-Szenen immer und immer und immer wiederkommt.
Mit wie heißt er nochmal der?
Jimmy Hartwig. Es geht mir auf den Sack.
Ja, es geht mir echt auf den Sack. Das ist so eine Quotenpädagogik am Ende, ohne es böse zu meinen. Aber am Ende ist das nur Reaktion auf gesellschaftliche, also vor 10 Jahren hätte ich mir vom DFB sowas erwartet. Jetzt nutzt man da einfach nur diese, das ist so schade, ich sehe das
pädagogisch. Der Inhalt ist mir egal. Also was da gezeigt wird, ist an sich ein guter Spot und nett gemacht.
Ja, aber das ist es ja eben. Das ist immer wiederholen. Das ist nur noch, das ist wie so eine Propaganda, die dir ins Gehirn geblasen wird jedes Mal.
Die werden noch mal mehr als ein Werbespot haben. Es gibt noch einen zweiten, meine ich.
Es gibt dann diesen
Adidas
Nationalmannschaftstrainer oder Trainer. Ja, aber dieses, egal wer du bist, also, das ist auch cool. Ja, und ist auch total wertvoll gesellschaftlich, aber einerseits da kann ich nur sagen, ich komme ja aus diesem Wissenschaftsbereich, erstmal 10 Jahre zu spät oder 5 Jahre zu spät. Man macht es nur als Reaktion, das ist typisches Marketing am Ende des Tages. Ich kann hier immer eine inhaltliche Kritik geben dazu, also ich komme aus dem Bereich.
Ich merke schon, jetzt geht es immer in die Tiefe.
Aber am Ende des Tages, sage ich dir ganz ehrlich, ist voll nervig, die Dinger immer zu gucken. Immer ja, diese
30 Sekunden. Und auch 30, genau, weil es so lange ist und du fängst dann an die Highlights. Das sind ja eben dann 5 Videos am Stück, die du nacheinander anschaust.
Aber Daniel, soll ich den Trick sagen? Du öffnest einfach die Highlights in verschiedenen Tabs,
kannst lässt auch schon mal
loslaufen und dann hast du nach 30 Sekunden alle beendet.
Aber wo es mir auf den Keks ging, war ja, wo ich den Stream schauen wollte. Und dann habe ich das 20 Mal auf dem Fernseher probiert. Jedes Mal ging irgendwie dieser Werbespot los, aber das Spiel kam nicht. Und dann wieder auf dem Tablet. Also ich war völlig, das war ich ein bisschen echt da. Ja, war nicht vergnügungssteuerpflichtig, ne? Dann
Usability.
Usability. Dann habe ich noch auch wieder diese ganzen Interviews, Daniel, also Highlight, du MCH. Hast
schon 5 Minuten hier.
Genau, gib mir noch die 2 Punkte. MCH bei 5 Minuten 40 Highlight insgesamt, 1 Minute 40 Interviews.
Krass, ne?
Ja, warum? Das sind doch keine, das ist doch jetzt hier keine dicke Bundesliga, wo jeder, also keine RAN Sat.1 Sport, wo man die Interviews braucht, ja, wo man jetzt noch was erfährt, was demnächst mit dem Millionär passiert und wie sich, was, warum, ne? Macht doch coole Szenen und dann spielen es die Spieler doch, glaube ich, auch das ganz gut.
Ja, und die Statistik zur Bundesliga-Highlights führe ich ja weiter. Ich sage jetzt nicht viel dazu, aber
genau, hast ja gesagt.
Es sieht aktuell nach sogenanntem Klassismus aus, also dass man schlussendlich hier spezifische Klassen abzeichnet der Bundesliga. Aber wie sich das äußert, da kommt zur Halbserie dann mal so eine ausführliche Auseinandersetzung zu. Aber ist spannend. Also auch, und das kann ich ja vorab sagen, wir haben an diesem Spieltag die geringste absolute Highlight-Quantität bisher. Das ist der Spieltag mit der geringsten Highlight-Quantität. Also bisher wirklich am wenigsten Highlights an diesem Spieltag in Sachen Minutenanzahl. Das kann ich sagen. Krass. Zu diesem Spieltag.
Ja, interessant. Bei Hot waren auch die ersten 25 Sekunden wieder diese, man hat den Ball gefilmt auf der Stele und dann kam die Anzeigetafel, die muss ja auch gezeigt werden bei 0:0 und dann ist ganz wichtig. Und dann wieder so Aufwärmszenen. 25 Sekunden. So, einfach mal wirklich für
Hot nichts. Hot hat auch viel. Hot hat grundsätzlich nicht viel. Also ein bisschen Ossi-Diskriminierung hier, ganz hart gesagt. Die kriegen nicht viel Highlights. Also in dem, da sollten sie mal ihre Highlights-Zahlen vergleichen. Hot ist nicht oben in der Tabellenhälfte. Nicht Highlight-technisch. Sportlich haben sie, und jetzt können wir aufs erste Spiel kommen. Okay, Daniel?
Ich habe noch einen Punkt.
Deine Halbzeit wird
gleich, lässt mich meine
machen wir noch. Ich mache hier gleich noch einen Monolog.
Wir machen zweite Halbzeit auch Bundesliga. Ich habe auch kein Thema.
Du hast von den 6 Minuten, 7 Minuten jetzt schon 5 Minuten gekriegt. Gönn dir, komm.
Pass auf, und zwar
ich hole mir ein Getränk.
du solltest es ja anhören. Und zwar haben wir sonst die Highlights immer von den Ligen produziert, die Kommentatoren. Und jetzt hat ja, weil es mal wieder Livestream gab, wieder Julian Lukas Schäfer auch die Highlights kommentiert. Und jetzt habe ich endlich mal wieder den Unterschied gemerkt zwischen einem Kommentator, der das auch beruflich macht, ausgebildet hat, auch eine Stimme dazu hat. Unterschied wie Tag und Nacht, die Kommentare von Julian Lukas Schäfer gegenüber den anderen Kommentaren, die wirklich wieder hingehauen, langweilig wirken auf mich, die man wegschneiden könnte. Mit dem Julian Lukas Schäfer zusammen war ich echt dabei zu sagen, eigentlich, wenn man es gut macht, ist es mit Kommentator unterhaltsamer, aber nicht mit diesen lass uns nicht Kommentar nennen, lass es uns wie nennen wir das? Nebensätze.
Ja, wenn du es gerade schon sagst, Kommentator, da möchte ich auch noch was zu sagen. Also ja, da merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Macht er auf jeden Fall gut, von der Präsenz der Stimme gefällt mir das auch. Da ist so eine gewisse Emotion drin. Der hat eine gute Stimme. Übrigens, von dieser Seite, auch wenn wir uns noch nicht persönlich kennen, liebe Grüße an Stefan Melentin. Der war ja bei der Wochenschau, da können wir nochmal drauf hinweisen. Fand ich auch eigentlich ganz interessant. Und der hat eine interessante Kommentatorenstimme. Der hat auch so eine richtige Erzählerstimme. Das gefällt mir richtig. Also, unabhängig davon, ob der, wie tief der schon im Futsal ist oder nicht. Ne? Liebe Grüße von hier aus, Stefan. Und vielleicht kann der DFB dich auch mal damit dran setzen. So, weil die Stimmen, also diese beiden Stimmen könnte ich mir gut vorstellen.
Boah,
so,
beide zusammen?
Wir beide sind ja nur so Podcast-Stimmen, wenn man es will. Aber der hat so eine,
sehr
der
gut.
könnte so eine Kommentatorenstimme machen.
So eine Stimme hätte ich auch gerne. Ich werde mit dem Valentin Stimmen Stimmsynchronizer hier einbauen, damit ich mich dann
ja, genau. anhöre
wie Stefan.
Oder wir geben Stefan einfach unser Skript und der spricht das für uns ein.
Das ist auch gut.
Und dann sagt er hier Sebastian, hier Daniel.
Hat er gut gemacht. Nein. Übrigens, Wochenschau am Mittwoch ist ein Twitch-Format von einem Fußballenthusiast. Das ist ein Fußballkanal mit aktuell noch sehr wenigen Followern, aber ich fand die Sache über Futsal war etwas lang, habe ich dem auch geschrieben. Aber war okay, war gut gemacht von Stefan. Der hat super viele Detailinfos über die Regionalligen, Bundesliga, Geschichte, Futsal. Also Stefan hat da sehr viel erzählt. War interessant.
Ich finde auch, was er erzählt hat, also hier mal, kann man ja kurz darauf hinweisen, dieses Drumherum der aktuellen Futsal-Szene, im Süden vor allem, er ist ja eher im Süden unterwegs, aber das hat mir gefallen, auch dieses Natürliche dahinter, dass wir halt immer noch, dass wir auch anfassbar sind schlussendlich, die Spieler und so weiter. Das hat er wunderbar, weil er auch aus dieser mehr oder weniger aus der Fan-Ebene kommt und darüber halt auch Kontakt zu den Spielern entsteht. Ne? Und das finde ich schön, das hat der hat ja diesen nahbaren Futsal. Das ist toll, das gefällt mir. Und das hat Stefan, das kann Stefan wunderbar auch erläutern, weil er genau in diesem Szenario des nahbaren Futsal sich befindet. Und deswegen hier liebe Grüße nochmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Grüße ich jetzt schon in seine Richtung rausgeschickt habe, aber hat mir gefallen, weil er halt das Roundup, dieses Drumherum. Soll er noch ein Buch zu schreiben? Er schreibt ja schon Bücher und so weiter. Soll er mal über den Futsal was schreiben? Ich glaube, Philipp Less ist sogar noch in seinem nächsten Werk drin, habe ich so rausgehört. Ich bin ja aufmerksamer Zuhörer. Mhm. Philipp Less ist sogar drin. Und die Nationalmannschaft und so weiter. Also interessant, auch da vielleicht schon Hinweis: kauft euch das neue Buch von Stefan Medentin, wenn es denn dann irgendwann rauskommt. Ja, aber ey, Daniel, jetzt lass mal rübergehen in die Bundesliga.
Jetzt können wir. Jetzt bin ich hier also, meine Liste abgearbeitet.
Haben wir schon 10 Minuten. Du kriegst halt auch Monologe von mir jetzt als Reaktion. Nein, Hott gegen Wacker Igels. Wir waren ja dort, wir haben beide auf Sieg Hott gesetzt und es wurde ein Sieg Hott. Und was für einer. Es war der höchste Bundesliga-Sieg, den wir bisher erleben durften. Ja,
stimmt.
Wir haben ein 11:1 erlebt. Und ich muss ehrlich sagen, bei aller Stärke von Hott, die hier sicherlich auch ihr Potenzial mal raushauen wollten. Mir brummelt es so ein bisschen im Bauch, wenn ich an Wacker denke. Was meinst du?
Ja, die Jungs sind noch motiviert. Sagen wir es mal so, spielerisch habe ich mir auch nur wenige Kommentare aufgeschrieben, aber eins war ersichtlich, die Defensive ist so unorganisiert, sei es das Einrücken, sei es hinter dem Ball sein, sei es Spieler beobachten, so viele Lücken und ich frage mich, ob wirklich Wacker diese Motivation und den Zeitaufwand für die Bundesliga auch weiterhin so durchziehen kann und möchte und will, denn die Ergebnisse werden ja immer höher. Das eskaliert ja jetzt langsam.
Ja, also es von Spieltag zu Spieltag sehe ich da ja auch mit zunehmender Spielzeit immer wieder auch hier mit auch teilweise mit weniger Spielern angetreten und so. Aber was ich sagen will, ist, mit zunehmender Spielzeit wird es immer weiter und deutlicher. Und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen bei Wacker, weil ich mag Ali, Jascha, wir kennen uns auch persönlich. Und ja, also es macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, was da bei Wacker gerade abgeht. Und dieses 11:1, also ja, Hohenstein hat gut gespielt zu Hause, die Stimmung war auch wieder top und so weiter. Muss man alles gar nicht mehr sagen jetzt. Ne? Wenn man überhaupt Kritik äußert bei Hohenstein, ist es beim Gegentor bei dem Torwart gegenüber. Ich glaube, da hast du es auch schon entsprechend analysiert mal.
Von Asinsborn, super schönes Futsal-Tor, muss man echt sagen. Vielleicht das schönste Futsal-Tor an diesem Tag auch mit der rechten Picke oben in den rechten Winkel. Ja,
ist aber Wafrek, Top-Tor des Spieltags gewesen, ne?
Ja, also Wafrek steht viel zu tief. Also wenn er auf 5 Meter steht, weil ich sehe keinen Grund, warum er den Weg zurück zum Tor macht. Es ist keiner in seiner, wie ich immer sage, 45-Grad-Winkel, dass er zurückgehen müsste. Also warum bleibt er nicht hoch stehen? Dann steht er am Sechser. Ist 1 gegen 1. So, ich weiß nicht, ob er dann die Bude so macht.
Der klebt gerne auf der Linie, der Wawrek. Also hier, wir kritisieren jetzt auf hohem Niveau, wer 11:1 gewinnt, da kritisieren wir noch das Gegentor. So, also von daher, aber das Spiel kannst du auch abhaken, ganz ehrlich. Ja. Also da, dieser Bauchschmerzen Wacker, Hott, ja, alles okay.
Wie findest du die Stimmung bei Hott? Ich habe ja letztes Mal, und ich finde es auch weiterhin gut, da ist viel Tön, aber ich habe heute, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich das gesehen habe, die Highlights und gehört habe, waren mir die Tröten doch etwas zu lästig. Ich kann natürlich über den TV oder über die Halle-Zusammenfassung noch stärker wirken, weil die Tröten einfach sehr nah vielleicht am Mikrofon sind. Es kann in der Halle also anders wirken. Rein von dem Eindrücken fand ich es jetzt doch, diese Tröten, irgendwie sehr lahm und eher nervig als motivierend gute Stimmung. Was hast du so für, was hast du für ein Verhältnis zu Tröten?
Tröten sind Tröten. Nein, aber damit verbunden, ja, ist mir jetzt, also wenn man das von Spieltag zu Spieltag kriegt und jetzt irgendwie das Gefühl hat, auch es nimmt Zugang Tröten. Also irgendwie ist man in Hohenstein noch übermotiviert auf der Tribüne irgendwie. Aber in diesen Highlights, sagen wir es mal so, man muss ja auch mal sagen, diese Highlights, wenn das ganze Spiel ein Futsalball wäre, von Volumen her, dann ist das Highlight, was wir kriegen, ein Tischtennisball. Das ist ganz klein. Und wenn in diesem Tischtennisball jetzt zufälligerweise sehr viel Tröten drin waren, weil der Kommentator sich vielleicht denkt, ich schneide das jetzt so und die Szenen mit den Tröten fand ich super, weil bei 11-1 hast du halt auch viele Tore, vielleicht deswegen
kann auch ein Turn sein, ja.
Sehr kompakt alles. Es waren übrigens trotz 12 Tore der geringste Highlight-Anteil nach dem Live-Spiel, dass der dann auch noch mal geringer war. Aber gut, will ich gar nichts dazu sagen. Auf jeden Fall gar nicht so viel Highlights bei 12 Toren. Aber vielleicht haben wir da genau diese ganze Tröterei erwischt. Wie auch immer. Wir werden es ja auch noch mal in ganzer Länge erleben, denn, kleiner Hinweis, wir können jetzt hier eine Brücke schlagen. Wir haben nämlich hier uns den MDR-Bericht zu Hot angeschaut und dort wurde gesagt, dass im Januar ein Länderspiel in Hohenstein, in der Karl-May-Geburtsstadt, wurde gesagt, stattfindet. Das heißt, in Hohenstein findet ein Länderspiel statt? Das finde ich interessant. Werden wir uns dann drum kümmern? Im Januar 2022 soll stattfinden. Zumindest haben wir das gehört. Mal gucken.
Die Stimmung
ist gut getrötet, also aber das, richtig.
Ja, also die Stimmung immer besser als gar keine Stimmung. Und da muss man eben im Castello sagen, das war eben bisher nicht so. Gerade bei Länderspielen. Ja, das war jetzt sehr, sehr neutral. Da ist mehr Stimmung in Hohenstein. Ich kann es verstehen. Ich bin das gut, wenn man da auch rotiert. Ich finde jetzt auch ein bisschen sehr viel hier im Westen. Das hat eigentlich jeder verdient, aber die Hallen müssen ja auch frei sein, bezahlbar sein und so weiter.
Ne? Im Westen gab es jetzt auch nur Düsseldorf, ne? Also da ist man noch nicht weit weggekommen. Aber Düsseldorf ist halt Castello, eigentlich eine richtig coole Halle, aber dir fehlt halt die Stimmung. Das fehlt dir bei Fortuna, das fehlt dir bei der Nationalmannschaft insgesamt aktuell. Und vielleicht ist Hohenstein da mal ein Experiment in so einer kleinen Halle. Würde mich freuen. Vielleicht gehen sie auch in eine größere Halle, wer weiß.
Reicht aber, ja auch, als ob da jetzt mehr als 300 kommen. Also.
Genau. Und vielleicht kommt dann Stimmungsbild auf. Und zwar ein Soundbild auch, welches wir uns vorstellen. Jetzt war es ein bisschen viel Tröterei in den Highlights, aber wir haben das ganze Spiel nicht gesehen. Deswegen vielleicht.
Und dann schön für 20 Euro. Wenn wir jetzt schon 16 Euro beim SFC Stuttgart bezahlt haben,
dann kann man. Aber clever von Weilimdorf da noch vorher so diese Rivalität auch noch schön auszuleben ökonomisch, indem man gesagt hat, wenn ihr kommt, kriegt ihr bei uns eine Vergünstigung, um von seinen eigenen 10 Euro abzulenken, die ja auch schon ein bisschen happig sind für so eine, ich sag mal, suboptimale Halle, in der die da in Weilimdorf spielen aktuell, ne? Muss man auch sagen. Aber gut, da können wir später noch drüber erzählen. Wacker, Hot, abschließen, 11-1. Jetzt haben wir da schon wieder, du klaust mir hier die Zeit, ey. HSV Panthers gegen Mainz. So, unser Tipp war, da waren wir uns nicht ganz einig. Ich habe auf Unentschieden getippt und du lagst richtig. Du hast auf die HSV Panthers getippt. Ich will mich nicht verteidigen, aber bei meinem Tipp, als ich den geäußert habe, und das kannst du bestätigen, wusste ich nichts von der Mainzer Verletzungsproblematik. Also zumindest bin ich nicht davon ausgegangen. Bin aber dann guten Herzens auf ein Unentschieden, weil beide Mannschaften sind mir sympathisch, bin ich geblieben. Aber am Ende 4-0. Bumm.
Hört sich wahrscheinlich deutlicher an, als es nach den Highlight-Szenen zu urteilen war. Mainz hatte ja auch zwei gute Chancen, einmal auch das ans Gebälkrode gehämmert. Ja. Also es kann auch anders ausgehen da. Im Grunde, was ich ganz interessant fand, wir haben ja immer bei Hamburg so ein bisschen kritisiert bei Standards, dass die Spieler immer den Ball zu sehr im Blick haben und die Gegenspieler aus dem Augen verlieren. Und das wurde jetzt Mainz beim 1-0
ein Volley von 2-0,
das war das 2-0. Genau, der Volley, auch ein schöner Volley wieder von Michi, von Magic, fand ich geil. Aber da ist auch wieder, alle schauen den Ball an und dann ist eben das sind eben Millisekunden, die man dann zu spät kommt oder den Gegner nicht blockt. Das war das 2-0.
Yes, Rode war es. Rode war es, der, also alle gucken zum Ball, aber Rode hat in der Körperposition auch wieder Körper, mehr oder weniger frontal zum Ball, muss eigentlich zum Spielfeld stehen, damit der peripher sozusagen Meier und Ball wahrnimmt, um dann auch die Distanz einzuschätzen, auch die Möglichkeit des Lobs. Und Rode ist ein Riese. Das heißt, der stand durch diese fehlende individualtaktische Auseinandersetzung, ich gucke zum Ball und Gegenspieler, stand er einfach so schlecht, dass er das nicht einschätzen konnte. Und dann wird sogar er überlobt. Und dann kommt Christian zu spät ins andere Eck und das Ding ist drin. Schönes Tor von Meier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und die anderen Tore fand ich so ein bisschen Unterzahl. Also Mainz kommt durch Konter oder durch Überspielung in Unterzahl. Kann man besser verteidigen. Ich habe da ja auch schon mal unter der Woche was in unserem WhatsApp-Chat so analysiert. Ich finde alles vermeidbare Tore. Alles, auch am Ende der Flying. Also diese vier Tore, erstmal die HSV Panthers, wunderbar, sind jetzt drin in der Bundesliga, haben sich gegen Mainz durchgesetzt, muss man auch erstmal. Aber Mainz tatsächlich mit viel Verletzungsproblem nach Hamburg gereist. Am Ende auch ein bisschen Moralprobleme, dass man wirklich, die Dinge haben einfach nicht gezündet, die man sich vorgenommen hat. Und ja, und die Tore von den HSV Panthers waren alle zu verteidigen, jedes Tor ist zu verteidigen, aber hier wirklich auch sehr deutlich aus meiner Sicht. Aber Mainz wird da schon die richtigen Kenntnisse rausziehen. Also ich hoffe und ich denke.
Sicherlich, ne? Ich meine, verhinderbar gut ist manchmal eben auch gut gespielt. Und da ist schon Halbzeit. Müssen wir noch kurz machen, sondern der Halbzeit jetzt fertig.
Na, das geht hier jetzt aber locker in deine Halbzeit rein.
Ja, wir haben ja noch Halbzeit. Gebombt. Wir haben ja noch die Halbzeit. Und dann kommt erst die zweite Halbzeit, also die Halbzeitpause haben wir jetzt.
Große Pause gleich.
Und zwar die, was ich dann fand beim ersten Tor, da natürlich ein bisschen naiv, ein bisschen schade, weil da der eine Spieler, der Pivo, rückt nicht ein von Mainz, bleibt zu hoch stehen. Dadurch ist der Rückraum eben frei, wo dann der Ball auch reingespielt wird. Und dann war es so eine klassische Situation, die eben, ja, das muss man auch sehr, sehr stark intus haben im Futsal. 2-1, wie wird verteidigt? Und hier war es genau die Fehlentscheidung, nämlich der Spieler geht zu früh auf den der Fixo geht, also anders, die zwei Spieler sind im Zweikampf noch mit Mainz und keiner hat den zweiten Pfosten, deckt den. Und dadurch muss Christian auf der Linie bleiben. Ja, weil niemand den Spieler durchlässt, sondern man wartet, man lässt den Spieler viel zu nah ans Tor, dann geht man aber drauf und viel zu knapp vom Tor, sodass Christian als Torwart muss dann ja in der Mitte vom Tor stehen. Dann kommt der Querpass, womit Christian in der Mitte steht. Und dann stand er so im Nimbus des Strafraums, wo man nicht stehen möchte als Torwart, nämlich zwischen Sechserlinie und Grundlinie. Und das ist immer ganz schwer. Und das war eben das Problem, dass man nicht das 1:1 im ersten Schritt zulässt und der Fixo direkt auf zweiten Pfosten, einfach den Mann auf zweiten Pfosten nimmt. Und dann einfach Christian, ich mach 1:1.
Ja, wobei ich, man kann das verschieden sehen. Ich bin ja eher der Freund, dass der Fixo sich halt auf 10 Meter dann Richtung Druck Gegenspieler bewegt. Und dann der Querpass zugelassen wird.
Ja, aber der Spieler, der Angreifer, der Pivo, der Gegnerische, war ja im Zweikampf mit einem Mainzer.
Ja, aber das hat, also ich habe ja das, ich war das 1-0 war das, glaube ich, gerade, ne?
Ja, ja.
So, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da lassen sie sich überspielen und dann, ja, man hat mehrere Ansätze, sogar, und das ist auch schön, dass wir mehrere Ansätze finden, das zu verteidigen. Es sind zweimal Unterzahlsituationen, die zu zwei Toren führen. Und da muss bessere Kommunikation, besseres Pressing auf den Ball, wer auch immer dann am Ende, oder auf jeden Fall entsprechende Kommunikation in Unterzahl, weil das nennt man die Unterzahl oder ein Konter oder ähnliches, wenn man das so dicht möchte, eine Unterzahl verteidigen und man beherrscht die Unterzahl. Das ist halt das Wichtige. Und da war keine Beherrschung. Das war einfach nur fehlende Kommunikation, vielleicht auch keine Automatismen in der Hinsicht. Das sind alles Lerneffekte. Und deswegen sage ich, also ich habe ja gesagt, die Tore waren allesamt, ich will nicht sagen relativ simpel, aber es war mit ein bisschen mehr Erfahrungen sicherlich simpel zu verteidigen. Klar. In der Rückrunde werden sie solche Tore nicht mehr so leicht kriegen, bin ich mir ganz sicher.
Beim 3-0 fällt mir auch so eine technische Schwäche auf, da versucht nämlich der Außen, Trost von Mainz, ist als rechter Ala, und das habe ich auch in den Spielen immer gesagt, wenn ihr recht auf Ala steht, dann spielt ihr nicht mit rechts den Ball in die Mitte. Weil dann ist ja der Winkel zum gegnerischen Fuß ist ja viel zu klach, du kannst den Ball super leicht attackieren. Also wenn du mit dem linken Fuß spielst, ne? So, das ist auch wieder schade, da muss ich dir echt recht geben. Das ist schade, aber lass weitergehen. Übrigens viel zu wenig Spielszenen, ne? Also da waren ja kaum viel zu wenig Highlight-Szenen, aber schade.
Also Highlights, oh Gott, da können wir so, ich habe die ganzen Daten, ich kann jetzt noch nicht
kotzen. Okay, mach weiter. So, wir machen mal.
Ich lass noch stecken.
Wir machen meine Halbzeit an, warte, so. So, heute auch Bundesliga.
Ich hab auch Daniel, dann starten wir deine Halbzeit mit dem Topspiel. Ja, es war ein Topspiel.
Ja.
Nominell, erster gegen zweiter, Punktverlust frei. Stuttgarter Futsalclub gegen den TSV Weilimdorf. Und es war ein ganz interessantes Spiel. Man muss ja sagen, wir beide lagen mit unseren beiden Tipps falsch. Ich habe auf Sieg Weilimdorf und du auf Unentschieden getippt. 4-2 am Ende für den Stuttgarter Futsalclub. Ich muss aber auch sagen, ich sage, das war ein Tipp für die Bundesliga von mir, weil ich hätte gehofft, dass der TSV Stuttgart mal die Punkte klaut, weil ich habe jetzt den Verdacht und das Gefühl, dass Stuttgart jetzt da marschiert. Also das muss man einfach sagen, das war ein Tipp des Herzens für die Bundesliga, weil den TSV Weilendorf, da erwarte ich eher einen Ausrutscher tatsächlich. Und bei den Stuttgarter Futsalclub, die gewinnen halt auch ganz enge Dinger. Und anscheinend. Und das Spiel 4-2. Jetzt kann ich ja mal ein bisschen losbrettern, ne, in deiner Halbzeit, dir mal ein paar Minuten.
Mach es.
Aber es begann ja eigentlich auch ganz interessant. Ne? Wir haben schlussendlich 1-0-Führung für den Stuttgarter Futsalclub, was mir gefiel bei vielen Toren. Auch sehr schöne Futsal-Tore, muss man sagen. Ne? Mhm. Dann das 1-1 durch Bosinovic, auch wunderbar. Pivot, auch hier kann man sich das auch nochmal anschauen im Highlight, weil hier sieht man, dass Bosinovic merkt, dass sein Gegenspieler ihn die rechte Schulter zumacht und die linke Schulter freilässt und offen lässt. Das merkt er und er sieht, dass keiner zur Unterstützung rechts und links kommt, das heißt, er kriegt keinen Druck von der anderen Seite und seine Spieler rücken auch nicht nach, das heißt, er kann nicht ablegen und damit verbunden dreht er sich einfach perfekt als Pivot und kann dann wunderbar von 6 Metern gegen einen herauskommenden Aksentjevic, der natürlich dann da wenig machen kann am Ende auch, natürlich auch vielleicht besser antizipieren kann. Na, wir können immer alles.
Das Problem dabei ist, dass die Tormänner bei sowas auf der Linie kleben müssen. Und wenn der Pivot sich um den Fixo rumdreht auf 6 Metern, dann hast du eine Riesendistanz zwischen dir und Spieler. Und dann machst du die Beine ab, die Knieabwehr, wirfst dich da rein und kannst du noch auf Glück hoffen, dass der ihn trifft. Deshalb ist es auch.
Da müssen wir Aksentjevic keinen Vorwurf machen, aber hier, das war ein ganz klares Pivot-Tor. Das muss man einfach sagen. Das hat die Qualität in der Offensive von Bosinovic als Pivot gezeigt. In der Defensive finde ich Bosinovic mittelmäßig, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das wirkt manchmal nicht so optimal. Aber Bosinovic hier top. Pivot, offensiv, sieht, welche Schulter frei ist, dreht sich, haut das Ding rein, 1-1. Ja, und dann haben wir ein Tor.
Ja. Philipp, jetzt abschalten.
Schalt ab. Das war sehr unglücklich. Fußhaltung von Philipp Pless hier leider mangelhaft. Der Ball, ein Befreiungsschlag durch Asowski, glaube ich, war es, von Stuttgart. Ein Befreiungsschlag. Pless will den auf 9 oder 10 Metern, es steht halt auch gut offensiv, ne, annehmen. Der Ball kullert auch unglücklich irgendwie oder springt noch unglücklich. Ach, was man alles
sagen kann. Genau, Bodenwelle oder was?
Ja, man kann alles sagen, aber da muss die Hacke hinterm Ball sein und frontal der Fuß oder mit der flachen Seite, wobei auch das fast schon gefährlich ist. Aber der Fuß ist zu hoch, das Ding kullert rein, sieht ganz schlecht aus. Und das war auch ein bisschen der Unterschied zwischen Stuttgart und Weilendorf. Individuelle Entscheidungen und Fehler. Da habe ich den Unterschied gesehen, weil Stuttgarter Futsalclub hat jetzt nicht das dominiert, das Ganze. Weilimdorf war auf Augenhöhe, wenn man auch die Chancenverhältnisse sieht. Mir zum Beispiel hat sogar Memos Söser sehr gut gefallen. Der hat jetzt, man merkt auch, der ist körperlich besser. Der wirkt nicht mehr so.
Das ist also ein Fanboy, ne?
Nein, ist kein Fanboy.
War ein gutes Spiel.
Ja. Ist aus meiner Sicht auch mit diesem Spiel nochmal unser bester deutscher Futsalspieler. Damit verbunden hat er wirklich gute Aktion, auch eine Riesenchance gegen Aksentjevic, 1-1, wo er sich wunderbar auch, wo er den Stuttgarter Futsalclub-Spielern, die individualtaktisch gut sind, auch gezeigt hat, was er schon individualtaktisch kann. Geht durch und dann schießt er halt Aksentjevic und, Alter, hast du diesen Schuss gesehen, den er mit zwischen den Beinen hält und dann einfach mit dem Ball steht? Das ist natürlich Zufall auch, ne?
Aber nur AK-47, das Original, das willst du ja.
Das wirkt wie eine Wand, ja? Dem darf er auch reinhauen, wenn Memosch muss lernen, den Ball unter die Latte zu hauen. Ganz einfach, der darf nicht rechts, links vorbeidenken bei so einem Torwart oder in die Mitte durch. Unter die Latte an der Schulter vorbei. Gut, ja, aber das Tor 2-1, sehr unglücklich. Philipp Pless hier in der Schnitzer.
Aber kann jedem passieren. Also man muss einfach sagen, ja, das ist den größten Torhütern passiert, hat halt so einen Schwachmoment. Da muss jetzt keine Karriere enden. Da muss jetzt niemand daran denken, dass da.
Hier muss man auch ganz klar sagen: Philipp Pless hat einen Zweikampf im Tor in Weil im Dorf. Ne? Hat jetzt gespielt, weil die rote Karte war für den anderen Torwart. Und jetzt wird dort schlussendlich auch im nächsten Spiel der Trainer eine Entscheidung
treffen. Das ist der Grund, warum ich im Futsal dafür bin. Das sind zwei gleich starke Torhüter. Lass immer beide spielen. Dann hast du ein geiles Torwart-Duo. Ja. Und wenn dann nochmal einer die rote Karte bekommt, dann spielt der andere. Weiß aber auch, es geht danach ganz normal weiter. Ja. Ich glaube, es ist eine Fehlannahme, dass man diesen Konkurrenzkampf unbedingt zwanghaft induzieren muss. Man kann ja, weil es einer wirklich einen schlechten Tag hat, dann immer nochmal wechseln spontan im Futsal. Verstehe ich bei dem Torwart-Duo. Vielleicht kommt das in Zukunft. Bin gespannt, wie die das machen.
Wir wissen auch nicht, ob das in Weil doch so ist. Ich habe das jetzt nur so gesagt. Sollte der Trainer sich für einen entscheiden irgendwann, ne? Weil die haben ja beide bisher immer so Halbzeit, Halbzeit und so weiter. Mal Philipp die erste, der andere die zweite und so. Alles cool. Aber da steuert solche Fehler steuern halt nicht dazu bei, dass du das Vertrauen eines Trainers gewinnst, so, ne, wenn es darum geht. Und das war ein bisschen unglücklich. Man muss aber auch sagen, Philipp hat trotzdem noch zwei, drei Bälle gut gehalten. Und in der zweiten Halbzeit macht Stuttgart dann das 3-1, glaube ich sogar, ne? Es war das 3-1. Genau. War in der Folge richtig. 3-1. Ja, genau. Was für ein Knaller, ne? Muss man auch hier sagen. Aber, und auch hier eine weitere Szene. Gelb-Rot für Sipahi, ne? Zieht hier die gelbe Karte. Muss man das in dem Moment? Kann man, na, muss man immer so fragen. Schlechte individuelle Entscheidung. Auch wieder individuelle Fehler am Ende des Tages, die hier für zwei Tore in so einem Spiel verantwortlich sind. Das Ding haut, knallt er natürlich rein. Wunderbar, geiler Schuss.
Natürlich, du sagst natürlich. Also das ist schon, das Spiel war grundsätzlich das beste individual-technische Futsalspiel vom Niveau her, was wir in Deutschland im Ligasystem gesehen haben jemals.
Das wäre mein abschließendes Fazit gewesen. Ach so, das war wirklich von den individuellen Akteuren war es mit das Beste, was wir bisher auf dem deutschen
Boden. Und das siehst du an dem Tor? Ja. Und das siehst du auch an dem Tor von meinem Lieblingsspieler bisher, der Song Gusasic. Hat auch im Livestream, hat man das ja auch mal endlich mal sehen können. Auch defensiv macht der richtig viel und fightet. Einmal eine Mega-Grätsche da auch was abgewehrt. Das sieht man ja sonst immer in den Highlight-Szenen ja eben nicht. Ja, was machen auch Spieler in der Defensivarbeit? Hat auch stark nach dem Einkick dann und dann auch oben in den Winkel Aksentevic, wenn du da ein Tor machst, dann kannst du dich ja schon freuen. Da kannst du dich echt freuen.
Was für Futsal-Kenner und für Leute, die Futsal wirklich inhaltlich verstehen wollen, sehr wichtig ist. Das war wiederum eine Lauffinte, die da vorher kam. So eine leichte Bewegung nach links. Man sieht, sein Gegenspieler rückt ein. Er kriegt dadurch die Laufbahn zum Ball und täuscht also den Lauf ins Zentrum an, geht aber außen, diese typische Ala-Lauffinte zum Schuss, legt ab und was für ein Knaller auch. Man muss auch sagen, die Schussqualität dieses Spiels, der Tore teilweise, ne, also der Freistoß und das, das war schon Spitzenklasse. Da haben wir wirklich die beiden Top-Teams gesehen. Natürlich Hohenstein kann man auch noch hineindichten, aber ich finde, im Abschluss sind diese beiden Teams schon mit die stärksten. Auch für mich ein bisschen stärker als Hohenstein von dem, was ich bisher gesehen habe. Krasses, super schönes Futsaltor. Einkick, rangespielt, Lauffinte, zack, Ding reingeknallt. Sicht versperrt für AK 47. Das Ding ist drin, kann er nicht halten. Ja, und dann hast du da am Ende des Tages noch so ein Gurkentor. Na, ne, weil du, das muss ich ehrlich sagen, das Tor von Michewski, das gegen Flying, das war übrigens nicht in der 39., sondern in der 40. Minute, muss man erstmal sagen. Ein paar Sachen bei Fußball.de läuft immer noch nicht beim DFB mit der Zeit. Ne, da musst du wohl hin für den Ticker. Was ich sagen
will. Kann ich jetzt. Bin jetzt Profi-Tickerer.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Flying-Spiel sehr, sehr interessiert beobachtet und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, Weil im Dorf hatte nur einen Angriff. Die haben den ersten Angriff gespielt, runter, quer. Und dann hat man schon gesehen, das war eine Riesenchance. Das war der erste Flying-Angriff, den sie durchgespielt haben. Und dann habe ich die Verzweiflung des Trainers gesehen bei Weil im Dorf, weil dann wurde auf ihn gestellt. Und der war so verzweifelt. Und da wusste ich, da kommt jetzt nicht mehr viel. Dachte ich so. In dem Moment, die These aufgestellt, das war's. Die können nicht mehr. Das war der einzige Angriff, den die können. Dachte ich in dem Moment. Und dann kam auch nichts mehr. Und dann vor diesem Tor, Vucinovic, die haben noch eine Schusschance. Aber was machen die? Vucinovic schießt lustlos hinter der Mittellinie drauf, anstatt dass einfach ein Spieler seinen Gegenspieler wegblockt, er kurz rechts irgendwie ran vorbeizieht und eine Schussbahn kriegt. Lustlos. Ja. Deswegen, das Spiel hat mich Futsal individualtaktisch interessiert. Aber es hat mich von der von diesem Einsatz, das hat mich nicht gekriegt. Ich war irgendwie nicht verliebt in beide Teams dadurch. Und das, was Bosinovic da, das war einfach zu wenig für mich, um mein Herz, mein Futsalherz zu gewinnen. Das war einfach so, ich lege mir den Ball vor und schieße einfach und schieße den ab. Dann, und natürlich, Stuttgart,
wie klasse. In der Champions League, Sebastian, das ist 1-1, das ist ein wiederholendes Muster. Bosinovic auf jeden Fall ist kein Spieler für Spielphasen, wo Kampf erforderlich ist. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Bosinovic, das erste Tor, super Pivot-Tor. Aber sobald es ernst wird, ist Bosinovic 3 Schwächen. Ja. Also das ist nicht sein Ding. Da muss man echt überlegen, wie kann man ein besseres Team in solchen Kampfphasen aufstellen, wer ist da der bessere Spieler, dann ist es so. Jemand, der individual technisch zwar besser ist, aber eben dann den Kampfgeist nicht aufbringen kann.
Ja,
so
da muss das,
diesen lustlosen Schuss. Das war genauso in der Champions League, ja. Genauso ein lustloser Schuss.
Das muss Herz rein. Mhm. Und das meine ich ja. Dieses Spiel, wenn du es taktisch analysierst und wirklich auch wirklich lernen willst, taktisch, individual, wunderbar. Aber fürs Futsalherz fand ich das auch, das hat mich nicht euphorisiert in gewisser Art und Weise. Da muss ich sagen, da können wir gleich drauf kommen, da hat mich Penzberg schon ein bisschen mehr euphorisiert und der MCH, auch wenn das ein bisschen Harakiri war. Das war nicht analytisch gut für Individualtaktik, für Lerneffekte, also für, wenn man was lernen will durch Beobachtung. Da war natürlich dieses Spiel, und deswegen wäre das mein Abschlusswort gewesen zu diesem Spiel, das war sicherlich auf individualtaktischer Basis, technisch auch, schlussendlich das Beste, was wir bisher in der Bundesliga präsentiert bekommen haben. Und hier muss man auch sagen, auch ein gut gewähltes Live-Spiel. Auch die Halle, das sah gut aus. Das war alles top. 500 Leute in der Halle, glaube ich, waren es. Ne? Mhm.
Ja, 600 sogar. Sah echt gut aus.
Gefiel mir. Es hatte diese Halle, auch du hast das schon mal gesagt, diese Tribüne bis zum Spielfeld und so. Das wirkte so richtig international Futsal. Das war geil. Das hat auch gebockt. Mann, ich habe sogar in der Halbzeit weiterhin geguckt, weil die Halle so schön war. Also wirklich, die Halbzeit, da hätten sie die Kamera einfach laufen lassen können aufs Spielfeld und ein bisschen nebenbei. Das war schön, das hat mich gekriegt. Und taktisch, wie gesagt, auch top. Insgesamt das bestqualitative Spiel bisher, auf jeden Fall. Aber von der Emotion und vom Herz und von dem Einsatz, das ist mir zu kalt noch. Das ist mir noch zu kalt. Das wird nicht heiß bei mir. Das ist nicht sexy. Auch wenn Aksentjevic die Dinger da hin und her wirft. Und den gucke ich gerne zu, weil der ist eine coole Sau. Der hält dir die Dinger und da lernst du. Aber der Rest, weiß ich nicht. Das hat mich nicht gekriegt bisher. Sorry.
Das ist halt immer der Unterschied zwischen Legionärstum und emotionalem Spiel. Das dauert ja so ich glaube, das dauert auch über mehrere Jahre. Hoffentlich bleiben die Spieler dann auch vor Ort, damit diese Emotionen, Konsumkapital, emotionale Verbindung entstehen kann, damit sich die Stuttgarter auch mit ihren Teams da identifizieren können, dann hat man eben, ich habe auch schon so Gudasic, ich habe den noch nie live gesehen, aber es ist ein Spieler, der mir sehr gut gefällt, von der Agilität und so, aber es dauert, bis man die Spieler kennt, bis man da eine Verbindung aufbaut, wird spannend fahren. Wichtig ist, dass die Spieler gehalten werden, sonst sieht man das wie bei uns bei Fortuna. Die Holländer haben teilweise gut eingeschlagen, auch bei den Fans. Ayub war total beliebt. Ja, alle weg. Und damit hast du das gesamte aufgebaute Fankapital, nennen wir es so, das die Spieler irgendwann haben, abgeschrieben und du fängst wieder bei Null an.
Ja, das geringe Fankapital, wenn es jetzt da ist, muss dadurch natürlich weiterentwickelt werden, klar. Ich will jetzt nicht sagen, also rein von der Qualität finde ich beide Teams super. Und Stuttgarter Futsalclub sehe ich, wie gesagt, individualtaktisch sogar noch einen Schritt weiter als die Weidemdorfer. Und ich gucke mir beide sehr gerne an. Aber dann sehe ich das eher so mit so einem analytischen Auge. Wenn ich wirklich mitfiebern will und mit auch wirklich so das Gefühl haben will, jetzt schießt das Tor oder ne, so mit Herz dabei zu sein. Das habe ich bei diesem
Spiel. Dann schaust du lieber den MCH gegen Penzberg an, oder?
Oder ich schaue mir vielleicht die Futsal Panthers Köln am Wochenende gegen Detmold an, weil das einfach, da ist dieser, da vielleicht ist das da. Mhm. Ne? Das werden wir sehen. Aber das ist es eben. Dieser echte Futsal mit Emotionen. Hier ist echter Futsal taktisch, wunderbar. Vielleicht fehlte mir das auch im Stream. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Mannschaften das nicht auf die Platte bringen. Vielleicht fehlte mir das einfach durch den Stream. Vielleicht hätte ich vor Ort sein müssen, ohne dass ich das hier natürlich abschließend so vollwertig bewerten will. Aber irgendwie hat's mein Herz nicht gekriegt. Also ich war jetzt nicht mitgerissen durch das Spiel.
Unser Futsalphilosoph sucht ein Herz von Bundenheit, bitte.
Ich suche heiße Liebe.
So. Und bei Liebe, komm. Wechseln wir, Stichwort, Penzberg zum MCH, deine alte Liebe.
Ja, was für eine meine alte Liebe, aber also, hier habe hab ich ja, hier hab ich, Entschuldigung, hier habe ich in meinem Tipp ausgeglichen, weil während du bei HSV Panthers gewonnen hast, habe ich natürlich hier auf den MCH getippt, aber auch nicht, weil ich die Mannschaft sympathischer finde oder sonst was, weil sie einfach schlussendlich futsalerisch, da habe ich erwartet, das reifere Team ist und deswegen Penzberg besiegt. Aber... Und ich habe das Spiel habe ich ganz gesehen. Und hier muss ich echt sagen, das manchmal trügt mich auch so ein bisschen dieser Penzberger Enthusiasmus, weil bisher haben wir immer nur den Tischtennisball gesehen, Daniel. Wir haben nur den Tischtennisball gesehen. Ich habe den ganzen Fußballball gesehen dahinter. Und ich muss sagen, also erstmal, wenn man gegen Penzberg wie Weilimdorf oder der MCH oder auch Mainz zur Halbzeit mit 2 oder 3 Toren hinten liegt, dann hat man was falsch gemacht, weil Penzberg spielt kein Futsalwunder, das kann ich einem sagen. Die laufen, die fighten, die faulen auch hier und da, weil also so ein Defensivblock ist noch nicht richtig drin, die reißen dann richtig. Schiedsrichter muss ich ja auch sagen, in der ersten Halbzeit, ich habe das ganze Spiel gesehen, fand ich suboptimal, die hätten viel mehr abpfeifen müssen, aber haben es laufen lassen. Vielleicht auch, weil man sich an diesen, und das ohne es böse zu meinen, aber an diesem Harakiri-Futsal, den Penzberg da platziert, anstecken lässt. Schiedsrichter und auch der
Kick and Rush, ne? Sah so aus, also wenn das so in den Highlights sah, sehr nach Kick and Rush aus. Wahrscheinlich. Ja okay.
Und die laufen an. Okay, aber lass es mal zu beiden Teams kurz ein Intro geben. Erstmal Penzberg, bisher wirklich an ihrem Limit mit den Leistungen, muss man sagen. Der MCH, das dürfen wir kurz erwähnen, als erstes Team auch wirklich jetzt geflogen zum Spiel von Paderborn nach München per Flugzeug. Und ja, am selben Tag, das hat vielleicht sicherlich auch zur Leistung beigetragen in der ersten Halbzeit, wurde sogar im abschließenden Interview auch erwähnt, dass die Reisestrapazen an einem Tag so morgens früh los und dann mittags, das Spiel war ja mittags, das war ja nicht abends, sondern nachmittags. Und dann noch direkt spielen. Na, vielleicht war es ein bisschen zu viel. Erstmal hier 8000 Meter Höhe und wieder runter. Das ist schon ein bisschen Belastung für den Körper und für den Geist. Daniel, bist du noch da?
Ja, ja.
Okay, sorry, ich hab dich gerade irgendwie nicht gesehen. Ja, und das einerseits. Und man muss auch eins sagen zum MCH in dem Moment. Ich habe mir den Kader angeschaut. Ja, es haben 1,5 Blöcke gefehlt, tatsächlich. Also Aytuk Getchem, Fuad Agnima, Hakan Erdem, Oliver Bollwig, Hakan Güzel etc. Das sind größtenteils Stammspieler, erfahrene Stammspieler, Nationalspieler. Die waren alle gar nicht dabei. Daniel, weißt du, wo die waren?
Du wirst mir gleich sagen.
Die waren beim
Fußball. In der Shisha-Bar.
Die waren beim Fußball.
Die waren beim Fußball. Ich habe recherchiert.
Hier muss man ganz ehrlich sagen, mein Herz ist natürlich beim MCH, aber wenn ich sehe, dass die Jungs dann nach Penzberg fliegen, ohne diese Jungs, die haben ihre Gründe. Und das verstehe ich. Und ich will das auch nicht kritisieren. Ich will nur sagen, es ist sehr schade, dass diese Spieler dann nicht mit nach Penzberg fliegen. Und der umso mehr muss ich einfach diese MCH-Leistung nach 0-3, dann in der zweiten Halbzeit 6 Tore zu schießen, muss man natürlich hier die moralische und Konzentrationsleistung am Ende natürlich auch loben. Während ich aber auch sagen muss, Penzberg, also sehr viel Einsatz, sehr viel Energie drin. Und die reißen auch mit. Also das merkt man ja auch sogar den Gegner. Die reißen mit. Aber wenn da jetzt demnächst Hohenstein gegenspielt, wird Hohenstein das jetzt ganz ruhig runterspielen. Die werden sich Struktur ins Spiel bringen. Penzberg wird anlaufen. Man muss sich das Spiel nur anschauen. Also ich habe das ganze Spiel gesehen. Die laufen mit 3 Mann auf einer Linie vorne an. Da sind so riesen Löcher. Du musst nur den sicheren Pass immer wieder suchen, Struktur, dann ziehst du die immer weiter raus und hast so viel Platz und dann stichst du zu und Penzberg, das sieht nicht gut aus, futsalerisch bisher, muss man einfach sagen. Aber der MCH hat das überhaupt nicht gut gemeistert. Ist durchgebrochen und verliert dann den Ball, kriegt einen Konter, gewinnt den Ball wieder, macht einen Gegenkonter, verliert wieder und dann schießt Penzberg Tore. Und das ist Harakiri-Futsal. Keine Kontrolle über das Spiel, weil der Gegner dich einfach komplett wild macht. Und da muss man aber sagen, Weilimdorf hatte dasselbe Problem anscheinend in der ersten Halbzeit, Mainz auch. Und dann in der zweiten Halbzeit können die das futsalerisch irgendwie lösen. Deswegen, Penzberg kassiert nicht umsonst gegen Weilimdorf 7 Tore in der zweiten Halbzeit oder gegen diese bessere B-Mannschaft von MCH.
Ja, vielleicht, man muss sich einstellen. Man muss sich wahrscheinlich darauf einstellen. Ja. Hier muss man aber auch sagen, es war ein Spiel der Standards. Der MCH ist stark über Standards gekommen und Penzberg hat dann eben wieder das Problem des Einrückens. Also die enge Raute klappt bei Penzberg oft nicht und das hat man dann eben auch gesehen, auch Spielerbeobachtung, Blocks kommen nicht. Dadurch sind eben ein Standard gefallen, das 5 zu 3. Und das passt dann, das fehlt dann da eben, 5 zu 6 war es. Das fällt dann schon auf. Aber Penzberg macht viel. Sie haben auch mal bei der Mauerstellen auch so eine versetzte Mauer gestellt. Nicht die zwei immer nebeneinander, das fand ich cool. War dann trotzdem Tor für MCH, weil
man das gute... Die Schere aufbauen, aber egal, macht jetzt
genau, so weiter. Genau, weil dann eben MCH gute Freistoßvarianten eingespielt hat. Hat mich so ein bisschen am Anfang nicht gecatcht vom Einsatz her, das 1-0 fällt, nur weil der MCH, der den Ball verliert, ich habe die Nummer da nicht gesehen im Stream, jedenfalls nicht im Vollsprint mit zurückrennt, weil wenn er im Vollsprint zurückgeht, hat er den Ball. Das hat mich ein bisschen gewundert. Pacheco, man kennt nur die Highlight-Szenen, hat ein paar gute Szenen gehabt, aber bei der Mauer, das habe ich nicht ganz verstanden, weil der Schütze beim 2-0 stand bestimmt 12 oder 13 Meter weit weg vom Tor. Warum stellt er die Schere auf? Also die versetzte Mauer macht aus meiner Perspektive keinen Sinn, weil jeder Pass in die Tiefe dauert so lange, dass man locker rausrücken kann.
Ja.
Und nur durch die Schere fällt das Tor, weil dann die Spieler sich aufdrehen, anstatt einfach stehen zu bleiben. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das war wirklich Pech.
Aber darf ich mal kurz, weil das ist ein guter Hinweis, weil du spielst da, Penzberg macht einen Fußballfreistoß, also stell auch eine Fußballmauer, weil die stellen ja niemanden in die Tiefe oder an der Seite, den sie anspielen. Deswegen musst du ja nach hinten rücken, damit du halt im Falle eines Passes dort zwischen Tor und Ball stehst, um dann das Tor zu verhindern. Aber wenn da keiner hintersteht, dann lass doch zwei stehen, dann bist du halt näher am Ball. Ne? Und das, da sehe ich den gleichen Punkt wie du. Das war der entscheidende Fehler in dieser Mauer. Und dann muss sich nur einer leicht wegdrehen und die Lücke ist da. Da muss man nicht grundsätzlich, wenn man gegen so eine Mannschaft hat, muss man halt sich auch dann einfach mal auf Fußball einstellen in dem Moment. Weil hier Futsal am Ende des Tages den noch in die Karten spielt am Ende des Tages. Also du kriegst halt keinen Futsal-Angriff. Und diese Komplexität kriegst du nicht. Und jetzt baust du aber so eine Komplexität auf, die dann aber überhaupt nicht passt und dich eigentlich problematischer dagegen stellt.
Sebastian, das haben wir noch. Müssen wir uns ganz schnell zum Ende bringen.
Ist der letzte Spiel, wir sind doch schon am Ende.
Aber bei Mauer fällt mir noch Folgendes ein.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Der MCA hatte bei dem Tor auch keine Absicht, eine Mauer zu errichten.
Fand ich ganz passend. Ich wollte noch sagen, bei dem 3-0, da macht Azizi ein unglaublich schönes Solo, aber da habe ich auch MCH den Fixo nicht verstanden, weil der Fixo wartet auf 6 Meter, bis Azizi fast auf 7 Meter ranrückt und dann ist auch Pacheco ist gebunden. Da hat auch die Abstimmung bei 2-1 nicht so gepasst, weil ganz rechts im Bild, auf rechten Ala, stand noch ein Penzberger, aber
da muss er einfach auf 10 Meter Druck ausüben, dann kommt da nicht so eine Scheiße zustande, ganz einfach. Ne, also das war, da muss der MCH einfach sagen, defensiv auch immer wieder Gegenkonter gefangen, ist viel zu hektisch nach vorne gegangen. Die haben sich die Dinger da auch teilweise selbst reingelegt. Und am Ende haben sie einfach den besseren Futsal-Atem, so kann man sagen. Man spielt dann auch in der zweiten Halbzeit die Dinger besser aus, weil Penzberg ist ja weiter angelaufen mit 3 Leuten vorne teilweise. Hat man einfach per Doppelpass sich durchgespielt und, wie du schon erwähnt hast, dann durch 2 Standards und vor allem der letzte Standard dann den Siegtreffer gemacht durch eine für futsalerische Wahrnehmung durchaus einfache Lauffinte, aber natürlich unter diesem Druck und unter dieser Anspannung vielleicht zum Ende des Spiels hin, so einen typischen L-Lauf von Robert Lubic, der dann aber auch dadurch, weil die Penzberg einfach völlig desorientiert sind, komplett blank steht. Und dann wird der Ball reingespielt, er hat den Fuß hin, zack, 6-5.
Ja,
das war die 33. Spielminute, glaube ich.
Horizontallauf nenne ich das übrigens.
Ja, was nennst du?
Horizontallauf. Den Robben oder den L-Lauf, ja.
Ja, L-Lauf, Abknicken, nennt es wie ihr wollt. Könnt ihr sehen beim MCH, beim letzten Tor auf jeden Fall. Robert Lubic, der das Tor macht. Da kann Penzberg nicht drauf reagieren. Da fehlt einfach die Futsal-Defensive und auch die individualtaktischen Entscheidungen. Wer sieht wo, welchen Spieler, wie bewegt man sich im Raum dann. Alles dann am Ende auch entscheidend für so eine Niederlage. Und deswegen aus meiner Sicht, rein vom, wenn ich das Spiel bewerte nach Laufbereitschaft und Einsatz und so weiter, dann ist hinten Penzberg bestimmt 30% mehr gelaufen. Also locker. Weil der MCH, der hat auch nicht teilweise wirklich auch die erste Halbzeit total verschlafen. Aber wenn ich es futsalerisch bewerte, auch wie man das am Ende dann auch nochmal gegen so eine Mannschaft ausspielt, sei es über Standards oder in der zweiten Halbzeit dann auch über die entscheidenden Situationen, ja, da war der MCH natürlich den Tick stärker und auch nicht unverdient dann der Sieg. Man muss einfach sagen, Penzberg muss daraus jetzt schnell lernen, weil die Mannschaften werden sich auf diesen Harakiri-Futsal jetzt einstellen müssen und werden. Die werden mit Spiel zu Spiel Penzberg ernster nehmen Und wenn Penzberg hier keine Entwicklungsschritte macht, dann die bleiben wahrscheinlich in der Liga, weil sie jetzt schon natürlich Punkte haben. Und wir haben nur ein Relegationsteam. Aber ich kann mir vorstellen, dass von der nächste Gegner, ich glaube Hohenstein ist es, dort ja ordentlich Kit geben.
Außer sie bleiben auf ein Drittel stehen. Also wenn sie versuchen, wieder hoch zu verteidigen, wie auch am Ende,
ja,
dann würde ich sagen, macht das lieber nicht. Optimiert einfach die Ein-Drittel-Verteidigung, spielt auf Konter, ihr habt schnelle Spieler. Ja. Ihr seid robust körperlich, das heißt, man kann da auch gut blocken. Blocke müsste man noch ein bisschen einfügen ins Spiel.
Ja, aber nicht die Arme dabei raus und festhalten. Das
ja,
ist nee,
halt, das geht dann wieder nicht. Ja, genau.
Ist es. Aber gut, wenn die Schiedsrichter nicht drauf reagieren, ist das auch kein Lerneffekt.
Mir ist noch ein nettes Detail aufgefallen, im Gegensatz zu Wawrek oder vielen anderen Futsal-Torhütern in Deutschland. Beim 4:3 fällt das Tor zwar aus einem Schuss von 16 Meter Entfernung, ja, aber der interessante Detail ist, dass Pacheco, eben ein ausgebildeter Futsal-Keeper, vorne am 5-Meter steht. Was ich auch immer sage, die Torhüter müssen im Futsal viel länger weiter vorne stehen, um die Pässe in die Tiefe schneller abfangen zu können. Das macht er hier sehr gut. Also wenn ich es mal anschauen will, beim 4:3, da steht jeder, viele Keeper in Deutschland, 99% der Keeper stehen da schon auf 2 Metern. Ja, so nach dem Motto, oh, der Gegner bekommt auf 15 Meter den Ball, ich muss 3 Schritte zurücklaufen. So Fußball-Torwart Verhalten und das ist super, er fängt den, einfach das Tor, weil er eine falsche Abwehr macht, er macht keine Basis, sondern macht einen Kreuzschritt oder einen Spagatschritt, habe ich nicht verstanden in dem Moment, vielleicht irgendwie abgefälscht, kann auch immer sein. Aber das ist ein interessanter Fakt, dass er da weit vorne steht, das hat Frafrik halt, macht er zum Beispiel nicht.
Stellungsspiel ist bei Pacheco echt gut, hier technisch dann falsch oder unglücklich, wie man es auch nennen möchte. Aber vom Stellungsspiel kann man sagen, ist das schon ein gut reifer Torwart und wird im MCH im Laufe der Saison sicherlich auch, je mehr er reinkommt, noch weiter helfen und auch mal sicherlich wieder Punkte oder hier und da auch retten.
Ja.
Deswegen. Also, schließen wir das Ganze ab.
Wir haben
hier einen Sieg für den MCH. Dieser etabliert sich jetzt auch wieder im Mittelfeld der Liga, ne? Mit 6 Punkten. Ist mit den HSV Panthers, Düsseldorf und so weiter jetzt entsprechend Mittelfeld. Ja, nächster Spieltag ist halt erst in etwas weiterer Ferne, in 2 Wochen. Da werden wir uns dann später mit auseinandersetzen. Jetzt kommt erstmal für mich, also natürlich Nationalmannschaft, aber ich sag's jetzt, Regionalliga am Samstag in Köln, Detmold gegen Köln. Kann man sich anschauen. Würde ich vielleicht mal Werbung für machen.
Natürlich. Gut. Alle raus, habt viel Spaß beim Futsal-Wochenende, beim kommenden. Dir auch, Sebastian, schönes Wochenende. Und dann bin ich gespannt, was wir dann nächste Woche über das Highlight-Spiel der Regionalliga berichten und auch über die Nationalmannschaft.
Jo, alles klar, Daniel. Schöne
Futsal-Woche.
Allen schöne Woche euch, schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.